John Ortberg erzählt eine Anekdote über ein Ehepaar, das sich um ein nichtchristlichen Nachbars-Ehepaar kümmerte. Im Laufe des Kennenlernens stellte sich heraus, dass das Ehepaar seit langem auf Nachwuchs hoffte, aber bisher geschah nichts. Das christliche Ehepaar versprach den beiden, für sie zu beten. Und tatsächlich einige Monate später wurde die Frau schwanger und überglücklich berichtete sie die Neuigkeit ihren christlichen Freunden, die daraufhin versprachen, weiterhin für die beiden zu beten. Wenige Wochen später stellte sich heraus, dass das Ehepaar nicht nur ein Kind erwartete, sondern Zwillinge. Wow! Die christlichen Freunde versprachen nun erst recht mit Nachdruck für das Ehepaar zu beten. Einige Wochen später entdeckte der Arzt, dass es sich in Wirklichkeit um Drillinge handelte. Diese Nachricht brachte die junge Frau ihren christlichen Freunden verbunden mit der eindrücklichen Bitte: Hört jetzt bitte auf zu beten. Ja, manchmal erhört Gott Gebete in überraschender und erstaunlicher Weise. Über solche Wunder könnte ich viel erzählen. Ich habe viele solche Gebetserhörungen erlebt. Doch gibt es auch Zeiten, in denen wir den Eindruck bekommen, dass alles Beten nichts bewirkt. Gottes Zeitplan ist nicht selten anders, als wir es uns wünschten. Und so ging es auch Josef. Wir sind ja in der Reihe. Josef, Gott hat den Überblick. Und wir werden heute sehen, dass Josef eine weitere große Enttäuschung verkraften musste. Josef wurde unschuldig ins Gefängnis geworfen und eigentlich erstaunlich ist, dass Potiphar ihn nicht härter bestrafen wollte. Nach ägyptischem Recht hätte er eine Strafe von mindestens 1000 Stockschlägen verdient. Und 1000 Stockschläge konnten dann ohne weiteres zum Tode eines Menschen führen. Gut möglich, dass Potiphar von einer solchen harten Strafe absah, weil er der Geschichte seiner Frau nicht traute. Doch Potiphar, selbst wenn er von Josefs Unschuld überzeugt war, konnte seinen Sklaven nicht gegen seine Frau vor Gericht führen. Das war einfach nicht möglich in der damaligen Kultur. Potiphar ließ Josef festnehmen und in das königliche Gefängnis bringen. Vermutlich war das königliche Gefängnis eines der besseren Gefängnisse des Landes. Doch Gefängnis bleibt Gefängnis. Im Psalm 105 lesen wir über diesen Lebensabschnitt von Josef. Man zwängte Josefs Füße in schmerzhafte Fesseln und seinen Hals in eiserne Ketten. Nun war Josef eingesperrt. Was für ein Gegensatz zu seinen vielfältigen, verantwortungsvollen Aufgaben und seinem großen Einfluss im Hause Potiphars. Wie sollte er jemals wieder aus diesem Gefängnis herauskommen? Er kannte niemanden, der sich für ihn und für seine Rechte hätte einsetzen können. Der Einzige, der sich für seine Rechte hätte einsetzen können, war Potiphar und der hat ihn ja ins Gefängnis gebracht. Doch selbst an diesem verlassenen Ort war Gott bei ihm. So machte Josef sogar im Gefängnis Karriere. Das erstaunt mich schon wieder. Eine ähnliche Karriere wie im Haus Potiphar, einfach ein bisschen auf tieferem Niveau. Der Herr in seiner Treue stand ihm bei, er verschaffte ihm die Gunst des Gefängnisverwalters. Wie das sorgte Gott dafür, dass Josef einen guten und gewinnenden Eindruck machte? Wie Potiphar realisierte der Gefängnisverwalter, dass Josef eine ganz besondere Persönlichkeit ist, der man voll und ganz vertrauen kann? So übertrug er, der Gefängnisverwalter Josef, die Aufsicht über alle anderen Gefangenen und alle Arbeit im Gefängnis geschahen unter Josefs Leitung. Jetzt war Josef schon wieder der Chef. Der Chef im Gefängnis. Er leitete das Gefängnis, in dem er selber Insasse war. Das wäre ja ein Skandal heute, wenn wir hörten von einem Gefängnis in der Schweiz und dann sagt man jetzt, dieser Gefangene, der dem eine Vergewaltigung vorgeworfen wird, das ist es quasi, der leitet das Gefängnis. Es ist unglaublich. Der Verwalter vertraute ihm völlig und gab ihm freie Hand, denn er sah, dass der Herr ihm beistand und alles gelingen ließ, was er tat. Dieser Verwalter erkannte wie Potiphar, dass Josef einem Gott diente, der ihm alles gelingen ließ. Das finde ich schon sehr, sehr speziell. Und so leitete Josef die Häftlinge, als Häftling quasi das Gefängnis. Und er war nach dem Gefängnisverwalter die wichtigste und einflussreichste Persönlichkeit an diesem Ort. Und eines Tages wurden zwei hohe Beamte ins Gefängnis gebracht, der oberste Mundschenk und der oberste Bäcker. Sie hatten sich gegenüber dem Pharao etwas zu Schulden kommen lassen, was wissen wir nicht, deshalb ließ er sie ins Gefängnis werfen. Die beiden hohen Beamten waren nun hier im Gefängnis. Vielleicht war es auch eine Bagatelle, vielleicht eine Laune des Pharaos, das weiß man nie bei diesen mächtigen Leuten. Jedenfalls verfügte der Gefängnisverwalter, dass Josef sich persönlich um diese beiden hohen Beamten kümmern sollte und ihnen zu Diensten sein soll. Und eines Morgens, die beiden saßen schon etliche Zeit im Gefängnis, bemerkte Josef beim Betreten der Zelle, dass sie niedergeschlagen wirkten. Und er fragt, warum lasst ihr heute den Kopf hängen? Offenbar war das sonst nicht so. Ich weiß nicht, ob ich im Gefängnis nicht jeden Tag den Kopf hängen lassen würde. Aber nun, das war hier auffällig. Sie erzählten, sie hätten in der Nacht geträumt. Es seien keine normalen Träume gewesen, die wir so träumen, sondern Träume, die eine Bedeutung haben müssen. Aber sie könnten sie nicht deuten. Und das würde sie bedrücken und hier im Gefängnis werde wohl niemand sein, der ihnen diese Träume deuten könnte. Da meinte Josef, Träume zu deuten ist Gottes Sache. Erzählt mir doch einmal, was ihr geträumt habt. Josef hätte auch sagen können, erzähl mir die Träume, denn ich bin ein guter Traumdeuter, das ist sozusagen meine Spezialität. Doch Josef sagte demütig, wie es ist, falls er ihren Traum deuten kann, dann ist es Gott, der ihm die Einsicht schenkt. Träume zu deuten ist Gottes Sache. Diese Aussage zeigt uns, wie intakt das Verhältnis von Josef zu Gott war. Er hätte ja viele Gründe gehabt, um sein Vertrauen gegenüber Gott aufzukündigen. Er hätte Gott, wie das viele Menschen tun, auf die Anklagebank setzen können. Gott hatte es ja nicht verhindert, dass er in dieses Gefängnis kam, obwohl er sich korrekt verhalten hatte. Doch Josef blieb Gott treu, unbeirrt. Selbst in dieser aussichtslosen und frustrierenden Situation. Nun, Josef war klar, wenn man Träume richtig deuten will, dann muss man mit dem Schöpfer in enger Verbindung stehen. Und Josef wusste oder ahnte zumindest, dass Gott ihm die Deutung dieser Träume offenbaren würde. Und so forderte er die beiden auf, ihre Träume zu erzählen und der Mundschenk begann mit seinem Traum. Ich sah vor mir einen Weinstock. Und an dem Weinstock waren drei Ranken. Der Saft stieg in die Knospen, sie blühten auf und schon reiften die Trauben. Ich hatte den Becher des Pharaos in der Hand. Ich nahm die Trauben, presste sie über den Becher aus und reichte den Becher dem Pharao. Für Josef war sofort klar, was dieser Traum bedeutet. Mir wäre nicht klar gewesen, ehrlich gesagt. Aber ihm ist es klar, aber weil ich ja die Deutung weiß, ist es mir jetzt auch klar. Also es war eine erfreuliche Deutung. Die drei Ranken sind drei Tage, sagt Josef ihm. Heute in drei Tagen wird der Pharao dich erhöhen und dich wieder in dein Amt einsetzen. Dann wirst du wieder wie früher sein Mundschenk sein und ihm den Becher reichen. Der Mundschenk wird sich über diese Deutung natürlich riesig gefreut haben. In 3 Tagen wird er das Gefängnis verlassen können und sogar seinen Job wieder bekommen. War ja ein guter Job, erster Mundschenk des Pharaos zu sein. Ermutigt durch die positive Deutung erzählt nun auch der Bäcker seinen Traum. Auf meinem Kopf trug ich 3 Körbe mit Gebäck, einen über dem anderen. Im obersten lagen Backwaren für die Tafel des Pharaos. Da kamen Vögel und fraßen den Korb leer. Josef wusste, dass Gott ihm die Bedeutung der Träume offenbarte. So war es für ihn selbstverständlich, dass er nichts verfälschen oder beschönigen würde, sondern er fühlte sich verpflichtet, genau das zu sagen, was Gott ihn erkennen ließ. Und im Fall des Bäckermeisters war das eine Hiobsbotschaft. Die 3 Körbe sind 3 Tage. Heute in 3 Tagen wird der Pharao dich erhöhen und an einem Baum hängen. Dann werden die Vögel dein Fleisch fressen. Das ist nicht sehr eine positive Perspektive, also ein eindeutiges Todesurteil. Und so geschah es. Am 3. Tag feierte der Pharao seinen Geburtstag, er veranstaltete ein großes Fest und der Mundschenk und Bäcker wurden aus dem Gefängnis entlassen. Der Mundschenk konnte seine Aufgabe wieder übernehmen und der Bäcker wurde hingerichtet. Alles geschah, wie es Josef gesagt hatte. Bewundernswert und vorbildlich ist Josef in seiner Haltung gegenüber Gott. Er hätte genügend Gründe gehabt, um sich bei Gott zu beklagen. Er hätte Gott vieles vorwerfen können. Warum hatte ich diese beiden Träume, sodass der Hass meiner Brüder gegenüber mir zunahm? Warum hast du zugelassen, dass mich meine Brüder verkauften? Weshalb hast du nicht dafür gesorgt, dass die Lügengeschichte der schamlosen Frau des Potiphars aufflog? Warum sitze ich nun im Gefängnis? Willst du mich hier sterben lassen? Warum, warum, warum? Josef hätte viele Argumente vorbringen können, mit denen er Gott auf die Anklagebank setzen könnte. Doch das tat er nicht und nie. Er vertraute Gott trotz aller Widerwärtigkeiten. Er lebte nicht mit der Überzeugung, wenn es mir gut geht, dann ist Gott mir gut gesinnt und wenn es mir schlecht geht, dann ist er mir schlecht gesinnt. Dann hat er sich von mir abgewandt. Oder die Schlussfolgerung, die auch viele Menschen ziehen, dann gibt es gar keinen Gott. Wenn ein Gott so etwas zulässt, dann kann es keinen Gott geben. Das ist ja ein durchschlagendes Argument, das wir oft hören. Josef vertraute Gott in jeder Situation. So wie es im Psalm 23 zu lesen ist. Und muss sich auch durch finstere Tal, ich fürchte kein Unglück, du Herr bist ja bei mir, du schützt mich und du führst mich, das macht mir Mut. Das ist der Josef, der durch ein finsteres Tal geht, aber er weiß, der Herr ist mit mir. Oder Luther übersetzt das folgendermaßen, das vielen geläufiger: Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Also Josef hatte in diesem abscheulichen Lebenswandel, den er bis jetzt geführt hat, immer wieder einen Rückschlag verkraften müssen, hat er immer Gott vertraut, weil er wusste, Gott ist und bleibt bei mir. Die neutestamentliche Ausdrucksweise eines Menschen, der in jeder Situation Gott vertraut, finden wir im Römerbrief. Paulus schreibt, ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, finde ich immer interessant, weder Tod noch Leben. Tod kann in unserem Leben eine tiefe Furchen schneiden, aber auch das Leben. Weder Tod noch Leben. Das Leben kann uns auch vieles bringen, das uns von Gott abbringen könnte. Weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Das ist tiefer und reifer Glaube. Natürlich wollte Josef unbedingt aus diesem Gefängnis raus. Gott zu vertrauen bedeutet nicht, dass ich mich einer schwierigen Situation einfach ergeben muss. Wenn sich die Gelegenheit bietet, die Situation zu verbessern, dann sollte man die Möglichkeit ergreifen. Also Glaube heißt nicht, immer die schlechten Seiten zu nehmen und sie einfach tatenlos zu akzeptieren, sondern es heißt, ich kann auch die Möglichkeit ergreifen, wenn es möglich wird, meine Situation zu verändern. Paulus erklärte einmal, man sollte in der Situation bleiben, in der man Christ geworden sei. Ein Sklave soll Sklave bleiben und nicht gegen seinen Herrn rebellieren. Er soll das akzeptieren. Also das heißt, durch das, dass er zu Christus gekommen ist und frei in Christus, heißt das nicht gleichzeitig, dass er seinen Stand in der Gesellschaft verändern kann oder verändern muss. Doch wenn eine Veränderung möglich wird, sollte er die Gelegenheit ergreifen. Warst du ein Sklave, als Gott dich rief? Lass dich davon nicht niederdrücken, sagt Paulus. Wenn sich dir allerdings eine Gelegenheit bietet, die Freiheit zu erlangen, dann mach dankbar davon Gebrauch. Finde ich wunderbar. Ganz wirklich dem Leben nahe. Mach davon Gebrauch. Sei nicht überfromm. Und sag, ja, ich muss das halt alles ertragen und schlimm und schlimm. Und alle bemitleiden, sondern wenn es möglich ist, dann verändere deine Situation. Sei dankbar. Wir müssen also nicht fatalistisch in einer schwierigen Lebenssituation verharren. Wenn wir etwas ändern können, dann sollten wir das tun. Und so ergriff auch Josef die Gelegenheit beim Schopf. Obwohl er im Gefängnis sehr bevorzugt behandelt wurde, wollte er nicht dort bleiben. Natürlich nicht. Er wollte nichts unversucht lassen und so bat er den Mundschenk, er soll sozusagen aus Dankbarkeit für seine Traumdeutung dafür sorgen, dass er aus dem Gefängnis, möglichst bald aus dem Gefängnis herauskommt. Er sagt ihm, vergiss mich nicht, wenn es dir gut geht. Tu mir den Gefallen und empfiehl mich dem Pharao. Bring mich aus diesem Kerker heraus. Und um ihm noch ein gutes Argument mit auf den Weg zu geben, versicherte er ihm, dass er eigentlich unschuldig in diesem Gefängnis sitzt. Man hat mich aus dem Land der Hebräer entführt und auch hier in Ägypten habe ich nichts Unrechtes getan. Ich bin ohne jede Schuld in diesem Loch. Also, er fand das nicht toll dort, auch wenn er das Gefängnis praktisch führte. Es war ein Loch. Und das war wirklich eine gute Gelegenheit, denn der Mundschenk war eine Vertrauensperson zum Pharao und er hätte ohne großen Aufwand mit dem Pharao über Josef sprechen können. Denn der Mundschenk war immer nahe beim Pharao, vor allem der Oberste. Und vermutlich hoffte Josef, dass Gott ihm durch diesen Mundschenken die Tür in die Freiheit öffnen würde. Vielleicht dachte er, diese beiden hätten nur deswegen geträumt, damit er endlich freikommt. Doch er wartete umsonst. Der großen Hoffnung folgte eine große Enttäuschung. Der oberste Mundschenk dachte nicht an Josef, er hatte ihn schon vergessen. Ein weiterer Tiefschlag im Leben Josefs, den er zu verkraften hatte. Er hatte dem Mundschenk geholfen und der fand es nicht nötig, seiner Dankbarkeit Ausdruck zu geben. Das erlebte Jesus ständig. Er half den Menschen und sobald sie gesund waren, wandten sie sich von ihm ab. So die 10 aussätzigen Männer als Beispiel, sie flehten, Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns. Und Jesus hatte Erbarmen, er hat sie geheilt, sie wurden gesund. Doch nur einer fand es nötig, sich bei Jesus zu bedanken. Und Jesus war sehr enttäuscht. Er sagte, es ist keiner außer diesem Fremden, das war nämlich kein Jude, es waren 9 Juden und ein Samariter. Und dieser eine Samariter, dieser Fremde, in den Sinn gekommen, zurückzukehren und Gott die Ehre zu geben, wo sind die anderen 9? Und wie sieht das bei uns aus? Gehören wir auch zu den Menschen, die viel bitten und betteln und sich helfen lassen? Doch kaum ist ihnen geholfen, wenden sie sich vom Helfer ab. Wie sieht es mit unserer Dankbarkeit gegenüber Gott aus? Lassen wir ihn auch enttäuscht zurück, wie der Mundschenk Josef enttäuscht zurückließ? Lassen wir uns von Gott helfen und kaum hat uns Jesus geholfen, vergessen wir es? Wie viel danken wir Gott? Und übrigens, wenn jemand Schwierigkeiten hat, Gott zu danken für das, was letzte Woche geschehen ist, man hat ja nicht immer die großen Gebetserlebnisse. Man kann Gott auch danken für das, was vor 20 Jahren geschehen ist. Ich danke ihm auch für Sachen, die 30 Jahre zurückliegen. Oder über 30 Jahre. Ich danke ihm immer wieder für meine Erlösung, die liegt über 40 Jahre zurück. Wir müssen nicht immer die neuesten Dinge bringen zum Danken. Wir können auch einfach für das, was uns Gott geschenkt hat, weil das Leben auf einen neuen Grund gekommen ist, können wir Gott danken. Es ist unglaublich wichtig, dass wir nicht nur immer bitten und jammern, sondern dass wir einfach danken für das, was wir haben, was uns Gott geschenkt hat. Und nicht nur immer geben uns noch mehr, noch mehr. Wir haben ja so viel als Christen hier in unserem Land. Und wir wollen immer noch mehr, noch mehr, noch mehr. Wir sollten vielleicht wieder viel mehr lernen, einfach zu danken für das, was wir haben. Gott zu danken. Nun, Josef musste weiterhin in diesem Loch bleiben. Seine Hoffnung wurde zerstört und er musste mit dieser Enttäuschung fertig werden. Doch schlussendlich war es doch so, dass die beiden Männer mit ihren Träumen Josef die Tür in die Freiheit öffnete. Aber er musste noch 2 lange Jahre zuwarten. Gottes Zeitplan ist meistens anders als unser Zeitplan. Übrigens auch ein Problem, das die ersten Christen hatten. Die dachten, Jesus würde schneller zurückkommen. Bei uns ist das Problem anders. Wir denken, es geht noch lang. Aber die ersten Christen, die dachten, Jesus würde schneller zurückkommen. Es schien ihnen, Gott würde die Wiederkunft seines Sohnes unnötig verzögern. Und Petrus erklärt den ungeduldigen Christen, eines freilich dürft ihr nicht vergessen, liebe Freunde. Für den Herrn ist ein Tag wie 1000 Jahre und 1000 Jahre sind für ihn wie ein Tag. Mit anderen Worten, Gott hat ganz ein anderes Zeitempfinden, ganz ein anderes Verhältnis zur Zeit als wir. Es ist also keineswegs so, dass der Herr die Erfüllung seiner Zusage hinauszögert, wie einige denken. Was sie für ein Hinauszögern halten, ist in Wirklichkeit ein Ausdruck seiner Geduld mit euch. Denn er möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht. Er möchte vielmehr, dass alle zu ihm umkehren. Gottes Zeitempfinden ist eben ganz anders als bei uns. Gott sieht die großen Linien, die über diese Zeit hinausreichen. Da müssen wir einfach sehen, dass unser Horizont unglaublich eingeschränkt ist. Und deshalb ist es gut, wenn wir Gott vertrauen, dass er die richtigen Entscheidungen trifft. Josef hatte bestimmt große Hoffnung, dass er durch den Mundschenken das Gefängnis bald verlassen könnte. Und je größer unsere Hoffnungen sind, desto größer wird unsere Enttäuschung sein, wenn das, was wir erhofften, nicht eintrifft. Es ist schwierig, mit Enttäuschungen fertig zu werden. Wenn wir enttäuscht werden, dann empfinden wir das oft als eine persönliche Demütigung. In meinem Leben ist mir vieles nicht gelungen, was ich früher mal erhoffte, dass es gelingen würde. Oder ich muss es vielleicht anders sagen, vielleicht einfach mir klar war, dass das ungefähr so läuft. Und dann ist es anders gelaufen. Aber das war für mich kein Grund, mich von Gott abzuwenden und seine Größe, Gnade und Barmherzigkeit in Frage zu stellen. Ein Wort aus der Bibel, das mir immer wieder hilft, steht in den Sprüchen. Dieses Wort begleitet mich, seit ich Christ bin, also schon ungefähr 40 Jahre. Da heißt es, die Furcht des Herrn ist Zucht, die zur Weisheit führt. Und ehe man zu Ehren kommt, muss man Demut lernen. Und ich denke dann, so muss ich halt noch etwas Demut lernen. Gott weiß, wann und wie er die Geschicke ändern will. Denn eines, da bin ich ganz sicher, Gott behält den Überblick.